So, letzte Woche waren wir in Jerusalem. Gab es ein Problem? Ich habe über die 10% gesprochen. Gab ein Problem mit den hellenistischen Witwen, dass sie nicht versorgt worden waren mit Brot, mit Essen. Sozusagen, was tun wir, wenn wir zu einer Gruppe dazugehören? Was tun wir, wenn wir eine Minderheit sind? Und ich denke, die Apostel haben eine sehr gute Lösung gefunden. Und davon können wir viel lernen. Sie haben 7 Diakonen sozusagen ausgewählt. Und eine davon ist unsere Hauptperson dieser Woche, Stephanus. Er war einer von den 7, die ausgewählt wurden, um diese Witwen zu dienen. Und man sieht schon, wie er beschrieben ist im 6. Kapitel. Er ist ein begabter Mensch, gesegneter Mensch mit dem Heiligen Geist. Erfüllt. Was einige Probleme jetzt in diesem Kapitel mit sich bringt. Denn er zieht die Aufmerksamkeit der führenden Juden auf sich, die in ihm nicht ein geringes Problem für das jüdische Leben sehen. Oder wie sie das Leben sehen. Wir sind im 7. Kapitel von der Apostelgeschichte. Falls du eine Bibel dabei hast oder auf dein Handy schauen willst, kannst du gerne dahin blättern. Bevor wir anfangen, lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass wir so viel daraus schöpfen können. Wir danken dir für diese erstaunliche Geschichte. Du hast dich offenbart. Du hast so viele Menschen sich offenbart. Und Vater, du bist jetzt unter uns durch deinen Geist in einer besonderen Art und Weise seit 2000 Jahren. Danke, Vater, dass du Gemeinschaft mit uns haben willst. Das war immer dein Ziel. Und obwohl wir das nicht komplett, 100% erleben vielleicht. Ja, das, was wir zum Beispiel in der Offenbarung diese Woche gesehen haben, wir werden es 100% erfahren, erleben, wenn wir bei dir im Himmel sind. Aber Vater, wir sind jetzt in deinem Reich. Wir leben jetzt mit dir. Das sollte was sagen. Wir sollten was zeigen dadurch. Öffne unsere Herzen, unsere Augen für deine Wahrheit, für deine Botschaft heute. Segnet diese Zeit. In Jesu Namen. Amen. So, was war die Anschuldigung? Falsche Zeugen haben ihn beschuldigt, den Tempel zerstören zu wollen, dass er Worte gegen Mose geäußert hat. Wir wollen nicht alles lesen heute, aber eine Sache, was ihr findet im 7. Kapitel, ist sehr wichtig. Das ganze Alte Testament. Eine Zusammenfassung von wichtigen Punkten in dieser altetestamentlichen Geschichte. Gott mit seinem Volk. Ja, es ist immer besser, wenn wir durchlesen, aber das ist ein langes Buch oder Teil Wenn du erstmal eine Zusammenfassung haben möchtest, dann im 7. Kapitel kriegen wir das. Schauen wir diese Verteidigung an von Stephanos, weil das für uns ist wichtig. Ich habe ein Zitat gefunden von Earl Lavender, mit dem wir uns beschäftigen, mit den Fragen. Er sagte zu seiner Rede von Stephanos, dabei erinnert er, Stephanos, die Juden daran, wie Gottes Tun in der Vergangenheit so anders war als das, was sie jetzt von Gott erwarteten. Das ist ein wichtiger Punkt, an den wir uns auch erinnern müssen. Wir, wie jene Israeliten, wollen an einen Gott glauben, der ein leichtes, erfolgreiches Leben verspricht, als ein Tausch für unsere Treue zu ihm. Aber es gibt so eine Zusage in der Bibel nicht. Dass nur weil wir treu sind, dass Gott uns ein erfolgreiches Leben verspricht. Ein schönes Leben, alles Gutes. Alles Gute werden wir bekommen, wenn wir treu sind. Gott verspricht das nicht. Im 7. Kapitel, Stephanos, wo ist der Akzent eigentlich auf Deutsch? Stephanos, richtig, oder? Okay. Er spricht zuerst von Abraham oder über Abraham. Als Gott sagte, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft, deine Familie. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott sagt weiter in Vers 5. Er, Gott, versprach jedoch, ihm eines Tages das ganze Land zum Besitz zu geben. Ihm, seinen Nachkommen. Dabei hat Abraham zu jenem Zeitpunkt noch gar keine Kinder. Und Abraham glaubte daran, sagt das Alte Testament auch. Ohne das zu sehen, ohne irgendetwas Festes in der Hand zu haben, glaubte Abraham. Danach kam Isaac, dann Jakob und ihre Geschichten, dann die 12 Patriarchen, die Brüder, diese 12 Brüder, die 11, die neidisch auf Josef waren. Und sie haben ihn nach Ägypten verkauft, Vers 9. Aber Josef bleibt nicht stehen. Blieb nicht stehen. Er steigt in Ägypten zu einer bedeutenden Autorität auf. Später hilft er seiner Familie. Und sie überleben diese Hungersnot, die herrschte damals, Vers 10 bis 14. Sie ziehen alle nach Ägypten. Josef ist jetzt der zweite wichtigste Mann in Ägypten. Und kommen gut zurecht. Sie wachsen. Das Volk vermehrt sich, wird groß. Und alles geht gut, bis eine neue Pharao auf die Reihe kam. Und er kannte diese Familie, diese Großfamilie, dieses Volk jetzt nicht. Er kannte die Geschichte Josefs nicht und sein Volk. Eigentlich hatte er Angst. Dieses Volk könnte mächtiger werden als wir und uns überrennen. Oder was sagt man, überrennen. Und uns irgendwie gegen uns kämpfen und besiegen. Man hat sie versklavt. Und hunderte von Jahren später wird Mose geboren. Er wird gefunden von der Tochter Pharaos und wächst im Haus Pharao auf. Aber seine Mutter hat ihn gestillt, bis er alt genug war, im Haus Pharao zu wohnen. Manche sagen, bis er 5 war. Und ich glaube nicht, dass sie ihren Mund zugehalten hat. Ich bin überzeugt, er kannte, woher er kam. Er kannte seine Familie. Sehr gut. Und nachdem er einen Streit zwischen Ägypter und Hebräer gesehen hat und den Ägypter getötet, flieht er nach Midian. Wird Hirte, lernt seine Frau kennen und wird nach 40 Jahren von Gott aufgefordert. Durch diesen brennenden Busch, da haben wir diese brennenden Busch-Geschichte, wird von Gott aufgefordert, nach Ägypten zurückzukehren. Und wir kennen die Geschichte gut. Am Ende rettet Mose, kamen die 10 Plagen, rettet Mose sein Volk. Sie verlassen Ägypten und durchquerten das Rote Meer auf trockenem Boden. Als Mose die 10 Gebote empfängt, kein Problem. Lesen wir ab Vers 39. Aber unsere Vorfahren, wir sind im 7. Kapitel, 39, waren nicht bereit, sich Mose zu unterstellen. Im Gegenteil, sie lehnten sich gegen ihn auf, waren entschlossen, nach Ägypten zurückzukehren. Als Mose auf dem Berg war, forderte sie Aaron auf: Macht uns Götter, die uns voranziehen, uns beschützen. Denn dieser Mose, der uns aus Ägypten rausgeführt hat, ist verschollen. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist. Und dann fertigten sie eine Götzenfigur an. Die Nachbildung eines jungen Stieres. Brachten ihr ein Schlachtopfer dar, feierten ein Fest zu Ehren dieses selbstgemachten Götzen. Er gibt, nicht vergessen, Stephanus redet zu diesen führenden Juden. Sie kennen diese Geschichte. Warum erzählt er eine Geschichte, die sie selber zitieren können? Da kommen wir dazu gleich. Für uns haben wir jetzt in dieser Geschichte einen Hinweis auf unser Hauptproblem. Mit dem die Menschheit immer noch zu kämpfen hat. Wir versuchen, wir geben unser Bestes, um unsere eigene Götter zu formen. Unsere eigene Götzen zu suchen und zu finden, anstatt dem Gott des Universums die Ehre und den Ruhm zu geben, den er verdient. So, ich habe eine erste Frage, jetzt schon. Was sind deine möglichen Götzen? Wo bist du in der Gefahr, anderen Götzen zu dienen? Und du weißt, hoffentlich weißt du, ich meine nicht unbedingt irgendeine Statue in deinem Haus, kein Buddha. Das meine ich nicht. Die sind auch Götzen, okay? Aber ich meine, was hast du als Götze? Drogen, Alkohol, Essen. Wir können die Süchte nach unten zählen. Was gibt's noch?
Netflix.
Netflix. Ouch. Ihr wisst, ich liebe Radfahren. Mein Fahrrad kann ein Götze sein. Und dann kam Stephanus zu seinem Hauptpunkt. Was ist mit diesem Tempel Gottes? Lesen wir zusammen. Und sein Sohn Salomo war es denn dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals. Beim Propheten Jesaja heißt es: Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen? Sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Hat meine Hand nicht das ganze Weltall erschaffen? Aber ihr lasst euch ja nicht belehren. Erbefelder, Schlachter, ihr Halsstarrigen. Fuhr Stephanus fort. Und dann sagt er: Unbeschnitten seid ihr. Ich frage mich, ob sie schnell geguckt haben. Aber da hörte er nicht auf. Unbeschnitten an eurem Herzen. Wow. Und taub für Gottes Reden. Doppel wow. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten. Und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten. Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht. Aber befolgt habt ihr es nicht. In einem Wort zusammengefasst, das war mutig. Wer ist hier wichtig? Schreit er. Gott. Wer hat hier einen Plan? Durch das Volk? Gott. Viele seiner Vorwürfe sind Zitate aus dem Alten Testament, was Gott schon über sein Volk gesagt hat. 2. Mose 32, 9. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Jeremia 9, 25. Denn alle Heiden sind unbeschnitten, das ganze Haus Israel aber hat ein unbeschnittenes Herz. Von Jeremia zu dem Volk gesagt, das kannten sie, was er gesagt hat. Das haben sie irgendwie nicht ausgeschaltet, ignoriert, das kannten sie schon. Und Gott wollte nie in einem schönen Haus wohnen. Hat er zugelassen. Aber überleg mal, wie kann er? Wie kann ein Gott, der dieses Universum geschaffen hat, und das ist zu klein für ihn, in einem Haus wohnen? Er ist viel zu mächtig, zu groß. Und geistlich. Aber was will er? in unserem Herzen wohnen. Aber wie? Ich habe noch ein gutes Zitat gefunden, in den Enduring Word Kommentar. Die ganze Idee, die hinter einem dauerhaften, stationären Tempel steht, ist, ihr kommt zu mir. Das ist der Grund, warum Israel, obwohl es ein Licht für die Völker war, hauptsächlich daran dachte, dass die Welt zu ihm kommt, um gerettet zu werden. Durch die Gemeinde wurde Gott ein anderes Herz oder hat Gott ein anderes Herz gezeigt. Ich will zu euch kommen, auch zu den Heiden. Ich würde dazu sagen, nicht unbedingt ein anderes Herz, aber er hat deutlicher ausgedrückt, was er immer wollte. Dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Aber Gott, vielleicht habt ihr schon von uns, Dan oder ich oder jemand gehört, Gott, unser Vater im Himmel, ist kein Vergewaltiger. Und das ist ganz hart gesagt, weil es beeindruckt mich, was er eigentlich will, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns ihm öffnen. Er kommt nicht zu einer Person, die keine Beziehung mit ihm haben will. Er wartet auf eine Einladung. Und das lesen wir immer wieder in Apostelgeschichte, oder werden wir, wo ein Heide Gott offen war und was Gott in diesem Mensch getan hat. Er wartet, bis wir Ja zu ihm sagen, ihn besser kennenlernen. Hoffentlich, um Vorurteile abzubauen. Einfach loszulassen und zu entscheiden, ja, ich kann ihm vertrauen. Manche Menschen brauchen, dass das erstmal aufgebaut wird in einer Beziehung. Nach seiner Rede hat Stephanus sich selbst nicht geholfen. Er war schon sehr weit gegangen in seiner Rede. Und jetzt hat er eine Vision. Schau mal auf Vers 56. Er sagte, ich sehe den Himmel offen stehen. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Ich möchte gern wissen, die Leute, die zugehört haben, ob sie in dem Augenblick gedacht haben, was Jesus gesagt hat. Das haben wir irgendwo mal gehört. Lukas 22, Jesus vor dem Hohen Rat, vor seiner Kreuzigung. Aber jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. In Gemünden dieser Woche hat der Redner, dieser Professor, der Person da war, Psalm 110, Vers 1 oft zitiert, weil es benutzt, Johannes benutzt diesen Psalm, diesen einen Vers oft in der Offenbarung. Was sagt es da von David? So lautet der Ausspruch des Herrn an meinem Herrn, setze dich an meine rechten Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Dieser Psalm spricht über die Herrschaft Christi. Dass er regiert oder regieren wird, wenn er als Messias kommt, als Jesus Christus kommt. Jesus hat den Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Und für die Obrigkeit damals war das Gotteslästerung. Aber habt ihr was hier bemerkt, einen Unterschied bemerkt? Zwischen diesen Zitaten aus dem Alten Testament und was Stephanus sagte. David in seinem Psalm sagt, der Herr sitzt zu Rechten, wieder der Rechte, nicht der Linke, ne? Ja, wie ich gesagt letzte Woche. Stephanus sagt, er steht als ob Jesus ihm seinen Zuspruch visuell zeigen will. Ihm Mut geben. Oder vielleicht war das eine Erfüllung von etwas, das Jesus in Matthäus gesagt hat. Geht ihr diese Worte noch? Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Hat Jesus sich gerade gedreht zu seinem Vater und gesagt, hey, guck mal, was Stephanus macht. Er bekennt ihn vor seinem Vater. Wissen wir nicht. Nur eine Vermutung. Was ist mit uns? Wenn du Jesus Christus vor deinen Freunden, deiner Familie, deiner Arbeitskollegen bekennst, bekennt sich Jesus zu dir vor seinem Vater. Aber das Gegenteil stimmt auch. Der nächste Vers. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Es geht in beide Richtungen. Die Frage ist, was willst du? Willst du Gemeinschaft mit Gott haben oder nicht? Was war die Reaktion? Vers 57. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Nicht mehr, ich will nichts mehr hören. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Und hier sind wir mit Saulus, später Paulus, bekannt gemacht. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. So sank er auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Dieser Mann, Stephanus, vergibt und bittet um Vergebung für seine Peiniger. Ich bin überzeugt, für Stephanus war nichts wichtiger, als dass jemand Jesus Christus kennenlernt. Ihn nicht nur kennenlernt, ihn sieht als Jesus Christus und das nicht als ein Name. dass er der Gesalbte Gottes ist, der Messias. Das war sein Wunsch. Vielleicht haben sein Tod, seine letzten Worte, seine vergebenen Worte, das Herz von Saulus berührt und dazu beigetragen, dass er Jesus später sein Leben übergab. Ich weiß nicht, wie es heißt bei euch. Ich finde die Unterschiedlichkeiten in den Übersetzungen, wo einer sagt, er starb. Der Elberfelder Schlachter sagt, er entschlief. Ich weiß, dass es auch bedeutet, dass er stirbt. NIV, die englische Übersetzung, die ich oft benutze, heißt, he fell asleep. Er ist eingeschlafen. Frage mich, hat der Text im Griechischen versucht, das Sterben von Stephanus so liebevoll wie möglich zu beschreiben, zu zitieren, wiederzugeben, statt einfach zu sagen, dass er gestorben ist. Mit dieser Vorstellung, dass er in einer viel besseren Welt eingegangen ist, manche sagen, aufgewacht ist. Aber eine Botschaft finde ich sehr interessant, eine Schlussfolgerung von einer. Wenn er eingeschlafen ist, dann muss die Gemeinde aufwachen. Damals und jetzt. Stephanus war kein Übermensch. Er hätte keinen Platz gefunden unter den Avengers. Aber er war ein Mann, der mit seinem ganzen Wesen vom Heiligen Geist erfüllt war. Wie oft haben wir wenig Ahnung davon, wie sehr wir von Gott gebraucht werden können, wenn wir uns den Heiligen Geist öffnen, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln. So, heute haben wir die allerersten christlichen Märtyrer. Nächste Woche werden wir sehen, was Gott aus einer Tragödie machen kann. Und das ist nicht ohne. Zusammengefasst, was haben wir? Ein paar Punkte, ein paar Gedanken. Vielleicht hast du etwas dazu auch. Treue ist besser als der Versuch, viel Aufmerksamkeit zu erregen. Das habe ich zuerst auf Englisch gefunden bei einem. Das heißt auf Englisch, Faithfulness is better than fireworks. Aber das übersetzt sich nicht sehr gut. Zweitens, sprich die Wahrheit in Liebe. Aber davor, hör zu, um deine Ankläger zu verstehen. Das hat Stephanus gemacht. Er hat zugehört, was er angeblich falsch gemacht hat, gesagt hat. Was wissen die Menschen zuerst? Wo wir stehen? Woran wir glauben? Oder ob wir sie lieben? Noch ein Punkt, finde ich gut. Alles zu verlieren ist nicht das Ende. Dallas Willard hat einmal gesagt, ich glaube, dass wir etwas Falsches sagen oder eine falsche Vorstellung von Evangelium haben. Wir denken, wie komme ich in den Himmel, wenn ich sterbe? Ich würde so sagen, dass das Evangelium beantwortet die Frage, wie komme ich jetzt in den Himmel? Es ist nicht, dass wir mehr von dem Heiligen Geist haben müssen, sondern wir müssen uns mehr dem Heiligen Geist öffnen. Er ist da. Das Leben, das geistliche Leben von Stephanus war nicht zu Ende. Er lebte weiter im Reich Gottes. Und dann im 2. Korintherbrief 3,12 hat ein gewisser Mann diese Worte geschrieben. Wer war das? Paulus, der da stand und zugenickt hat, als Stephanus gesteinigt wurde. Überleg gut, denk gut nach, was der Gott schreibt. Ja, das ist Jahre später. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Andere Übersetzung, mit großer Freimütigkeit. Ich denke, er hat das von Stephanus gelernt. Zuerst gesehen, zumindest. Nächste Woche gehen wir weiter mit dieser komischen Situation. Manche hätte sagen können, ja, jetzt ist die Gemeinde am Ende. Sie fangen an, die Leute zu töten, die an Jesus Christus glauben. Es wird nichts mehr geben. Wie so viele frühere Anführer, die Aufstände geführt haben, sie sind ausgestorben. Diese Bewegung stirbt aus. Hier ist der erste. Wir werden kein Problem mehr mit diesen Leuten haben. Ja, wir werden mal sehen. Beten wir zusammen. Herr, das ist so eine starke Geschichte heute. Wir danken dir, dass Lukas darüber geschrieben hat, dass wir davon lesen können und Hoffnung und Mut daraus schöpfen. Aber Herr, vergib uns, wenn wir deine Geschichte verdrehen, mit oder auch ohne Absicht. Hilf uns, deinen Plan zu verstehen. Schenk uns deine Kraft. Danke, dass du uns deine Kraft schenkst. Hilf uns, deine Kraft mehr, zu nehmen, davon zu profitieren. Herr, du hast so eine bessere Realität als das, was die Welt schreibt. Gib uns die nötige Ruhe und Zeit mit dir, um deine Realität zu erkennen. Danke, dass du immer für uns da bist. In Jesus Christus beten wir. Amen. Ich habe noch Fragen, außer diese allererste. Aber ich bin ein bisschen länger geworden heute. Wir teilen uns nicht auf. Und die erste, oder zweite, dritte sind nicht wirklich Fragen, die man gut beantworten kann, vielleicht. Aber auf jeden Fall zu überlegen, was heißen die für mich in meinem Leben? Vielleicht bist du schon mit Jesus. Vielleicht hast du dich schon entschieden für Jesus. Aber dass dieser Kampf existiert immer noch, mit Gottes Willen zu unterordnen. Mache ich das, Herr? Hilf mir, das zu erkennen, wenn ich meine eigene Grenze schaffe. Wenn ich irgendetwas über dich stelle. Wenn du nicht bei Christus bist, wir laden dich ein, ihn besser kennenzulernen. Wie können wir dir helfen dazu? Es lohnt sich. Es ist gut für dich. Die dritte Frage, beschränken wir unser Tempeldienst auf ein, zwei Mal in der Woche, wenn? Oder sehen wir unser Gottesdienst als etwas größer? Das ist, was Gott will, meiner Meinung nach. Und was hat sein Tod mit meinem Leben zu tun? Was bedeutet das für mich? Diese Kapitel. Möge Gott uns diese Woche segnen. Das will er. Weil unsere Welt braucht sein Segen von seinen Kindern. Geh hinaus in die Welt und finde jemanden, mit dem du reden kannst. Öffne dich zu Möglichkeiten, wo du über den Glauben, über deinen Glauben reden kannst. Gott gibt uns die Möglichkeiten. Amen. Wir haben eine Zeit jetzt für Kaffee, für Gespräche, für Gemeinschaft. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Gott segnet euch.
Es gibt auch Kuchen, natürlich nur solange der Vorrat reicht, deswegen vielleicht teilen sich manche.